Aber es ist eine illegale Handlung, ne? Ist ja schon klar.
Es war eine rein akademische Frage.
Okay. Theoretisch möglich, ja. Wie ich vorhin gesagt habe, theoretisch alles, was logisch möglich ist.
Ein zweifelhafter Priester, ein Patrizier, ein Alchemist und ein Holzfällerknappe von 12 Jahren diskutieren wild. Sie versuchen, ein Verbrechen im Nürnberg von 1530 zu lösen.
Aber das ergibt doch keinen Sinn. Okay.
Alles sind den Medikus verloren.
Ja, wir gehen zum Wohnort, I guess.
Im echten Leben sind die Spielenden alle um die 20. Sie sitzen in einer Nürnberger Schule um einen großen Tisch, reden sich die Köpfe heiß. Das Spiel entsteht im Miteinanderreden. Das ist das Prinzip von Pen and Paper. Und immer wenn eine Situation unübersichtlich wird, entscheiden die Würfel.
Kann ich von außerhalb der Kutsche hören, was gesprochen wird? Kann ich lauschen an der
Schwierig, es ist viel Geräusch mittlerweile in der Stadt und so. Wahrnehmungsprobe.
Okay, Wahrnehmung habe ich nichts. Auf 4.
Ja.
Okay, cool. Glück
alles hier. Diese ganzen Diskussionen, die wir gerade eben hatten, die sind theologisch fruchtbar, die sind historisch fruchtbar. Man kann da total viel draus machen und die lernen da sehr viel durch das Reden, durch das Interagieren in der Gruppe.
Jonas Renz promoviert in Kirchengeschichte an der Universität Gießen. Mit Pen and Paper kann man mit Spaß ungeheuer tief in historische Situationen eintauchen, sagt er. Er greift als Spielleiter nur ein, wenn die Spielenden allzu sehr abweichen von dem, was historisch plausibel ist.
Aber ich bin wirklich kein Freund davon, im Abenteuer da viel zu klären, weil das da viel kaputt macht. Das nimmt total raus.
Ja, nee, also ihr fahrt weiter und ihr geht durch die südliche Stadt und kommt auch beim Kloster an.
Da haben wir eine Anfrage zu einem NPC.
Ja.
Darf ich Ursula spielen?
Selbstverständlich.
Sehr gut.
Kirchengeschichte spielen geht auch anders. Im Klassenraum nebenan mit Spielbrett und einer beeindruckenden Zahl kleiner Plättchen. Als Markern für Truppen, Schiffe, Geld, Macht und Stärkepunkte.
Das heißt, der Papst hat einen Punkt verloren, der startet bei 19 und der Protestant hat einen Punkt gewonnen.
Das ist ein sehr eindrucksvolles Spiel über die Reformationszeit, weil es eben die damalige Situation eben nicht nur theologisch, sondern auch politisch in den Blick nimmt und 6 Personen spielen mit im Idealfall.
Jeweils 4 Tische sind zusammengeschoben. Darauf eine Europakarte mit vielen Details, Städten, Straßen, Punkteanzeigen als Spielplan. Für das Reformationsspiel Here I Stand braucht man viel Platz und viel Zeit.
Das Herausfordernde an diesem Spiel ist, dass es einfach 6 bis 8 Stunden oder 10 Stunden dauert.
Beim Kirchentag gibt's also nur die Demo-Version. Zu Hause in der Kirchengemeinde zieht die Spielegruppe Pöppelhoppers um David Rudert regelmäßig die ganze Reformation im Spiel durch.
Also wir nehmen auch regelmäßig an den deutschen Meisterschaften im Brettspiel teil. Und da sind wir ein Team von 10 bis 76. Und alle spielen gleichberechtigt an einem Tisch nach den gleichen Regeln und haben Spaß miteinander, messen sich miteinander und erleben Geschichten. Und das ist für Gemeinde, finde ich, genau das Richtige.
Wir hatten eine 5.
Am nächsten Tisch probieren 2 das Spiel gleich schon mal aus.
Du musst eine 6 schaffen.
Der Druck.
Die
Katholiken leben.
Eine der Mitspielerinnen trägt ein Herr der Ringe-Fanshirt. Theresa liebt Spiele, vor allem Strategiespiele.
Das passt super zusammen. Also
Glauben und Spielen.
Und dabei geht es nicht nur so um religiöse Spiele, sondern vor allem im gemeinschaftlichen Aspekt passiert total viel.
Besteht da nicht ein bisschen die Gefahr auch, dass das verzweckt werden könnte? Dass man das als Mittel nimmt, um an Leute ranzukommen, die man sonst in die Kirche nicht reinbekommt?
Bis zu einem gewissen Grad ist das auf jeden Fall möglich. Aber ich glaube, wenn Leute dahinter stecken, die das selber mit Leidenschaft betreiben und die das nicht aus dem Grunde instrumentalisieren wollen, weil sie glauben, dass andere das gerade cool finden, dann ist das auch ein Spot, um Leute in der Kirche zu begeistern, wieder etwas aktiver zu werden, mehr Gemeinschaft zu suchen und da auch einfach Leute kennenzulernen, die eben auch Strategiespiele spielen und sich 8 Stunden hinsetzen und ein Martin-Luther-Spiel spielen.
Genau, also das Erste war, dass wir festgestellt haben, dass Nerds in Gemeinden häufig unsichtbar sind.
Nochmal 2 Klassenräume weiter. Der Workshop der Nerd Church präsentiert die Ergebnisse von mehreren Runden angeregter Diskussion. Die Nerd Church versteht sich als Netzwerk christlicher Nerds. Hat auch die ganz normale Kirchengemeinde Platz für Rollenspieler, Pen-and-Paper-Fans, Computergamer?
Also Kirche ist groß, Kirche ist bunt. Natürlich gibt es hier Platz für Menschen wie mich.
Und am Ende die Erkenntnis, dass viele Nerds ein sehr großes Vorstellungsvermögen haben und eine sehr große Fantasie. Und das ist ein Einfallstor für Transzendenz und Spiritualität, wo es einen engen Anknüpfungspunkt gibt. Und da fühlen wir uns gerade als Nerds sehr wohl und aufgehoben.